Manchmal, wenn gar nichts mehr geht, hilft nur noch eins, ein Neustart. Wenn man sich verrannt, verbissen, verstritten hat, wir kennen das alle. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Neustart in der Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und man könnte jetzt weiter sagen, so hat Gott begonnen mit diesem Ereignis, nämlich Maria ohne Erbsünde empfangen. Das ist das Hochfest, was wir heute feiern, einen Tag nach dem eigentlichen Datum, weil gestern der Adventssonntag Vorrang hatte. Aber wie ist das nun zu verstehen? Schwierige Worte und da mischen sich gerne auch viele Missverständnisse hinein. Ja, und wie das die Lesungstexte auch tun, muss man da wohl bei Adam und Eva anfangen oder dahin zurückgehen. Und nach katholischer Lehre hat Gott ja den Menschen das Paradies und damit auch ewiges Leben ursprünglich geschenkt. Doch der Mensch entscheidet sich gegen dieses Geschenk, missbraucht seine Freiheit und geht seine eigenen Wege. Die führen bekanntlich in Lüge, wie es in der Bibel weitergeht, in Brudermord, in Hass, in Gewalt. Und dieser Kreislauf der Schuldverstrickung beginnt und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Eben die sogenannte Erbschuld, mit der jeder Mensch, noch bevor er etwas getan hat, belastet ist. Heute weiß man, dass sich auch Kriegstraumata, körperliche oder psychische Belastungen auf die folgenden Generationen auswirken. Also ob uns das nun recht ist oder nicht, ob wir das mögen oder nicht, ist es einfach wohl eine Tatsache, die wir hinnehmen müssen. Aber wie geht es nun weiter mit Maria? Sie ist von Anfang an befreit von dieser Erbschuld. Sie ist noch im Urzustand dieser heiligmachenden Gnade und Liebe. Und warum das? Ja, vielleicht damit Gott sozusagen ihr himmlischer Bräutigam werden kann, dass sie ihm in dieser Hinsicht ebenbürtig wird, Maria seinen Sohn, eben Gott und Mensch zugleich, damit sie ihn so gebären kann, eine neue Eva werden kann. Maria hat also die Möglichkeit, nicht zu sündigen und sie tut das, indem sie, ja, ich sage jetzt mal, ihr freies Ja gibt zu dem Geheimnis der göttlichen Menschwerdung. In Jesus durch den Heiligen Geist. So sehr muss Gott die Menschen mit ihrer Leiblichkeit wohl lieben, dass er diesen Weg der Erlösung wählt. Und so beginnt Jesus die Geschichte auch mit jedem einzelnen Menschen immer wieder neu durch seine heilmachende Liebe. Ja, soweit mal ganz kurz mit so ein paar eigenen Worten, und mitgehört hat jetzt Pater Gregor Lenzen, den ich herzlich begrüßen darf, aus Eichstätt. Dort betreuen Sie die ehemalige Kapuzinerkirche. Sie sind Provinzial der Passionisten in Süddeutschland und Österreich. Herzlich willkommen, dass wir Sie als Experten heute hier zu diesem nicht einfachen Thema haben.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Pater Gregor, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Also wo können wir diese heiligmachende Gnade, wir Christen, denn erfahren? Oder anders auch gesagt, was hat das Fest heute, das Hochfest, mit uns zu tun? Also Maria ohne Erbsünde empfangen.
Ja, hier wird uns Maria vorgestellt als das Vorbild oder als das Beispiel dafür, wie Gott es sich eigentlich ursprünglich mit dem Menschen gedacht hat, wie der Mensch ursprünglich nach Gottes Willen sein sollte, eben in dieser ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, die dann durch die Sünde, durch den Sündenfall verloren gegangen sind. Also Maria als Vorbild, Ermutigung, als Zeichen der Hoffnung, dass wir auch uns auf diesen Weg zu dieser Ganzheit, zu diesem ganz in Gott gegründet sein, hinbewegen durch unser Leben hindurch. Ein Zeichen der Hoffnung.
Ja, und das wollen Sie uns jetzt auch noch so ein bisschen entfalten, wie das überhaupt gekommen ist. Also ich meine, wir sagen das jetzt heute so, dass dem geht natürlich auch ein jahrhundertelanges Ringen auch der Kirche voraus, bis dann 1854 sozusagen als Kristallisationspunkt dieses Dogma sich da alles verdichtet und das so festgelegt wurde. Genau, und in einem ersten Teil möchten Sie überhaupt erstmal uns die Liturgiegeschichte ein bisschen näher bringen und fragen, wie es denn überhaupt dazu kam, Pater Gregor.
Ja, sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst also ein kleiner geschichtlicher Abriss zu Beginn. Die Ursprünge des mit dem Dogma verbundenen Festes der unbefleckten Empfängnis Mariens reichen mehr als 1000 Jahre zurück. Ich zitiere hier übrigens aus einem Pur-Spezialheft aus dem Jahre 2004, das eben der Immaculata gewidmet ist. Und da lesen wir: Der christliche Osten feierte das Fest an manchen Orten schon im ersten Jahrtausend. Im Westen führt es Anselm von Canterbury um 1100 für seine Diözese ein. Und der große Franziskanertheologe Duns Scotus, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, gilt als Urheber der Immaculata-Lehre, also der Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Im 17. Jahrhundert setzen sich dann viele Orden, vor allem die Jesuiten, für die Immaculata-Lehre ein. Was ist damit gemeint? Die lateinische Bezeichnung des Dogmas Immaculata Conceptio lässt den Sinn dieses Glaubensgeheimnisses besser verstehen als die deutsche, oft missverstandene Formulierung unbefleckte Empfängnis, unter der eben viele irrtümlicherweise immer wieder die Jungfrauengeburt Mariens verstehen. Die Immaculata Conceptio besagt vielmehr, dass in Maria das ursprüngliche, von der Sünde nicht verdunkelte Konzept Gottes vom Menschen verwirklicht wird. Denn Maria wird den Sohn Gottes gebären und als Mutter des Herrn und Erlösers soll sie frei sein von aller Schuld und Sünde. Maria, die vom Makel der Erbsünde befreite, wird so allen Menschen Vorbild ihrer ursprünglichen und wahren Bestimmung. Sie wird zur Mutter und zur Hilfe aller Menschen, die in Sünden, Süchten und Lieblosigkeiten verfangen sind und sich nach Erlösung sehnen. Geschichtlich betrachtet fällt die Verkündigung des Dogmas 1854 in eine kirchenpolitisch überaus unruhige Zeit. Die Kirche war damals vom herrschenden Liberalismus in die Ecke gedrängt. Der amtierende Papst Pius IX. Musste nach der Ausrufung der Republik in Rom im November 1848 nach Gaeta fliehen. Er konnte erst 1850 mit Hilfe französischer Truppen wieder zurückkehren. Doch die Verkündigung des Dogmas hatte eine große Wirkung in der ganzen Weltkirche. Das Kernland der Ausbreitung dieser Verehrung der unbefleckten Empfängnis ist Frankreich, mit der von der später heilig gesprochenen Katharina Labouré begründeten Immaculata-Verehrung. Der 24-jährigen Novizin Katharina Labouré erschien in der Nacht zum 19. Juli und zum 27. November 1830 in ihrem Kloster in der Pariser Rue du Bac die Gottesmutter. Und dabei sieht Katharina Maria auf einer Erdkugel stehen, unter ihren Füßen eine Schlange. In ihren Händen hält die Jungfrau eine goldene Kugel als Sinnbild für die Welt. Und von ihren gesenkten Händen gehen Strahlen aus. Diese Strahlen sind das Sinnbild der Gnaden, die ich allen schenken werde, die mich darum bitten, spricht Maria bei dieser Erscheinung. Und dann bildet sich um die Mutter Gottes ein ovaler Rahmen mit der Inschrift: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Noch während dies geschieht, vernimmt Katharina eine Stimme: Lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Große Gnaden werden die erfahren, die sie tragen. Die Gnaden werden überreich sein für jene, die Vertrauen haben. Diese Medaille wurde dann auch geprägt und wir nennen sie ja die wunderbare Medaille. Und 4 Jahre nach der Verkündigung des Dogmas durch Papst Pius IX. Folgte dann praktisch eine himmlische Bestätigung des neuen Glaubenssatzes von der unbefleckten Empfängnis, als dem armen Bauernmädchen Bernadette Soubirous zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 insgesamt 18 Mal die Gottesmutter in der Grotte von Massapielle bei Lourdes erscheint und sich selbst die unbefleckte Empfängnis nennt. Je suis l'Immaculée Conception. Ich bin die unbefleckte Empfängnis, sagt Maria zu Bernadette. Und das neu entstehende Heiligtum von Lourdes wird von daher der Immaculata geweiht und innerhalb von wenigen Jahren zum größten Marienheiligtum Europas. Und auch bei den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima im Jahre 1917 gibt sich Maria als die Unbefleckte zu erkennen, wenn sie um die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen bittet.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualität heute. Maria, Heiligtum des Heiligen Geistes, unser Thema. Pater Gregor Lenzen von den Passionisten erzählt uns dazu, da hat uns schon beschrieben, dass Frankreich das Kernland war der Verehrung der Immaculata Conceptio und dass auch dort hier eigentlich, dass das schon lange oder darauf zurückgeht, auch dort die wunderbare Medaille herkommt aus Paris von Katharina Laborie, die diese Erscheinung hatte und auch andere, nämlich in Lourdes hat die Maria selber, der Bernadette Soubirous, gesagt, dass sie als solche verehrt werden möchte. Ja, dann hören wir weiter, wie es denn auch dann zu der dogmatischen Konstitution kam.
Und höre, nachdem wir diese kleine geschichtliche Einführung über die Entstehung der Immaculata-Lehre und ihren Auswirkungen dann, wie es dann weiterging, gehört haben, wollen wir jetzt auf die Aussagen des Zweiten Vatikanums kommen über Maria als die unbefleckte Empfängnis. Und hier zitiere ich aus der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium über die Kirche aus dem Kapitel 8, das über die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche handelt. Und dort lesen wir Folgendes. Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes, auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist Maria mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmakel frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit wird die Jungfrau von Nazareth vom Engel bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Und sie antwortet dem Boten des Himmels: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Soweit die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils, die einfach noch einmal herausheben, wie Gott im Blick auf die Menschwerdung seines Sohnes durch den Heiligen Geist Maria gleichsam als ein Gefäß geformt und gebildet hat, das bereit war, das Wort des Vaters aufzunehmen, wo Gott sich gleichsam eine würdige Wohnung bereitet hat, um darin einzukehren, Eingang zu finden, damit das Wort Fleisch werden kann in dieser Welt. Also tiefe Aussagen über das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens hier in Kapitel 8 der Kirchenkonstitution. Ebenso finden wir entsprechende Aussagen im Katechismus der katholischen Kirche über die unbefleckte Empfängnis. Dort heißt es, da Maria zur Mutter des Erlösers ausersehen war, ist sie von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden. Bei der Verkündigung grüßt sie der Engel als voll der Gnade. Um zur Ankündigung ihrer Berufung ihre freie Glaubenszustimmung geben zu können, musste sie ganz von der Gnade Gottes getragen sein. Und weiter: Im Laufe der Jahrhunderte wurde sich die Kirche bewusst, dass Maria von Gott mit Gnade erfüllt, schon bei ihrer Empfängnis erlöst worden ist. Das bekennt eben das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das 1854 von Papst Pius IX. Verkündigt wurde, dass eben die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Und dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer solchen einzigartigen Heiligkeit erstrahlt, kommt ihr nur wegen Christus zu. Sie wurde also im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf so erhabene Weise erlöst. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe heilig und untadelig vor ihm lebe, wie wir das im Epheserbrief lesen. Die ostkirchlichen Väter nennen die Gottesmutter deswegen die ganz Heilige, die Panhagia. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Durch die Gnade Gottes ist Maria dann auch während ihres ganzen weiteren Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Der heilige Irenäus sagt, dass sie in ihrem Gehorsam für sich und das ganze Menschengeschlecht Ursache des Heils geworden ist. Deshalb sagen nicht wenige der alten Väter gern, dass der Knoten des Ungehorsams der Eva gelöst worden sei durch den Gehorsam Mariens. Und was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das habe die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Im Vergleich mit Eva nennen sie Maria die Mutter der Lebendigen und öfters betonen sie, der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria.
Maria, Heiligtum des Heiligen Geistes, wie ist das zu verstehen? Heute am Hochfest der Immaculata Conceptio, der ohne Erbsünde empfangenen Mutter Gottes. Dazu hören Sie Pater Gregor Lenzen. Er ist aus Eichstätt zugeschaltet. Dort ist er Passionist. Und er hat uns eben die entsprechenden Dokumente zitiert, die eben auch das bestätigen oder erklären aus dem Zweiten Vatikanum und auch aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Und jetzt wollen Sie auch noch fragen, wie Maria auch für uns eben ein Vorbild sein kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt unseren Blick auf die Texte des heutigen Hochfestes lenken, und zwar die Lesungen bei der Heiligen Messe und auch die entsprechenden Texte im Stundenbuch der Kirche. Bei der heutigen ersten Lesung aus dem Buch Genesis wird uns noch einmal der Sündenfall vor Augen gestellt. Der Sündenfall, der uns wieder deutlich an den Ursprung unseres menschlichen Elends erinnert. Der Mensch, der von Gott ursprünglich als vollkommenes Geschöpf gedacht war in Heiligkeit und Gerechtigkeit, wurde, da mit freiem Willen begabt, übermütig. Er wollte sein wie Gott und kostete daher von der verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis. Und danach erkannte er erst, dass er nackt und hilflos war vor Gott. Das heißt, er verlor seine Unschuld. Diese Geschichte vom Sündenfall ist eben kein Märchen, sondern hier wird ganz klar geschildert, wie das Leiden und wie das Böse Einzug gehalten hat in die Geschichte des Menschen. Diese Geschichte vom Sündenfall bezeichnet im Grunde den Anfang einer langen Kette von Leid, Krankheit und Tod, die seither über den Menschen kamen. Und so sagt Paulus auch im Römerbrief, durch einen einzigen Menschen, eben durch Adam, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und man könnte hinzufügen, als Vorboten des Todes alle Formen menschlichen Leides. Und alle tragen wir als Menschen schwer an den Folgen dieser sogenannten Erbsünde. Auch unsere Zeit betrachtet Gott wieder als Konkurrenten des Menschen. Immer wieder entsteht dieses verzerrte Gottesbild im Menschen, dass man glaubt, Gott würde einem sein kleines Glück neiden, er würde uns nicht alles gönnen wollen, sodass man sich vor ihm verstecken müsste. Und auf der anderen Seite wächst der menschliche Hochmut auch so weit ins Unermessliche, dass der Mensch selber sein will wie Gott und selber die Geschicke des Lebens in der Hand halten will. Der Mensch heute ist dabei, sich an die Stelle Gottes zu stellen. Er tut das auch schon immer wieder, indem er mit dem Leben experimentiert. Er will Leben schaffen, aber auch Leben zerstören. so wie es ihm gefällt, wie es seinen Bedürfnissen entspricht. In maßlosem Hochmut glaubt der Mensch, die Natur ausbeuten und für seine Zwecke gebrauchen zu können. Die Ehrfurcht vor dem Schöpfer fehlt und deswegen auch die schrecklichen Folgen für die Schöpfung. Durch einen Knopfdruck können die Mächtigen dieser Welt in einem Atomkrieg diese Welt, diese Erde in ein flammendes Inferno verwandeln. Der Mensch trägt in sich tatsächlich die Möglichkeit, sich selbst und seine Welt zu zerstören. Der Mensch bewegt sich immer mehr auch auf eine Grenze zu, die er nach dem Willen Gottes nicht überschreiten darf, wenn er sich eben nicht selbst dabei zerstören will. Aber der Fluch Adams lastet nach wie vor schwer auf uns und diese Versuchung, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen und selbst wie Gott sein zu wollen, die bleibt immer die Grundversuchung und dann letztlich auch die Grundsünde des Menschen. Und das heutige Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens weist uns angesichts dieser Unheilssituation auf unsere eigentliche Berufung hin. Denn als Geschöpfe Gottes sind wir zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Nicht darum sollte uns es gehen, dass wir uns selbst verherrlichen, sondern dass wir durch unser ganzes Dasein, durch unsere Existenz Gott verherrlichen, der uns überhaupt erst ins Leben gesetzt hat und uns das Leben schenkt. Daran erinnert uns zum Beispiel die zweite Lesung vom heutigen Hochfest aus dem Epheserbrief, wo es einfach ganz klar heißt, dass wir zum Lob Gottes, also zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt sind und dementsprechend dann auch leben sollen. Darum muss es uns also in unserem menschlichen Leben gehen, um das Lob der herrlichen Gnade Gottes, um seine Verherrlichung, nicht um die Selbstherrlichkeit des Menschen. Das Leben eines Menschen sollte wirklich ein einziges Loblied auf die Gnade und Liebe Gottes sein. Und das sehen wir auf einmalige Weise eben in Maria verwirklicht. In Maria hat dieses Lob seinen menschlichen Gipfel im Grunde bereits erreicht. In Maria hat jene Verheißung vom Ende der ersten Lesung des heutigen Hochfestes ihre Erfüllung gefunden. Diese Lesung aus dem Buch Genesis, und zwar vor allen Dingen den Vers 15, den wir heute gehört haben, bezeichnet man auch als das Protoevangelium oder das Urevangelium. Dort heißt es: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das sind die Worte, die Gott zur Schlange spricht. Und in diesen Worten ist im Grunde schon der Sieg über den Bösen angezeigt, dass der Nachkomme der Frau, also Jesus Christus, einfach der Schlange, das heißt dem Bösen, den Kopf zertreten wird. Also der Sieg über das Böse ist hier bereits schon angekündigt. Maria ist die Frau, deren Nachkomme der Schlange des Bösen den Kopf zertritt. Und so wird ja die unbefleckte Empfängnis auch immer wieder dargestellt, wie sie gleichsam über der Schlange, auf der Schlange, die eben den Teufel symbolisiert, steht als Siegerin. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an ist Maria im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt worden. So sagt es uns das Dogma, das Pius IX. Am 8. Dezember 1854 verkündet hatte. Sie ist also in ihrem Leben vor diesem Fluch der Sünde Adams bewahrt geblieben. Durch ihren Glauben und ihre liebende Hingabe an den Willen Gottes wurde sie frei, wurde sie für uns Menschen das leuchtende Zeichen der Hoffnung, weil sie sich mit freiem Willen ganz dem Willen Gottes hingegeben hat, damit wirklich das in ihr geschehe, was Gott will. Und so auf diesem Weg des Glaubensgehorsams ist sie für uns das Beispiel eines vollkommen geglückten menschlichen Daseins. Sie hat ihre Berufung von Gott her, die sie von Gott her empfangen hatte, zur Vollendung gebracht. Der Hymnus der ersten Vesper im Stundengebet der Kirche vom heutigen Hochfest besingt Maria von daher als der neuen Schöpfung klares Bild. Also sie steht für das Neue, für die neue Schöpfung, die wir anderen erst in Christus werden können, wenn wir also konsequent auf dem Weg der Nachfolge Christi gehen. Maria hat der Welt den neuen Adam geschenkt, Christus, der durch seinen Tod am Kreuz der Welt das neue Leben schenkt. Durch den Kreuzestod Christi kommt es ja zur Gerechtsprechung, die uns Menschen aus dem Bann der Erbsünde befreit. Und Maria ist das erste Beispiel für diesen neuen, erlösten Menschen. So steht sie strahlend schön vor uns im Kleid ihrer Reinheit, geschmückt mit den göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und so bricht die Kirche heute auch jubelnd aus im Ruf ihrer Festantiphon, die wir auch im Stundengebet finden, in der zweiten Vesper, wo diese lateinische Antiphon Tota Pulchra es Maria aufgenommen wurde. Ganz schön bist du, Maria, vor dem Makel der Urschuld hat Gott dich bewahrt. Wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie Maria dazu berufen, unser Leben zu einem Lob der Herrlichkeit Gottes werden zu lassen. Deshalb sollten wir uns gerade in diesen Adventstagen wieder um eine echt marianische Haltung bemühen. Und diese wird uns wohl in keinem anderen Text klarer vor Augen gestellt als im heutigen Festevangelium von der Verkündigung. Denn hier tritt sie uns entgegen als die ganz Offene, die bereit ist für das göttliche Wort, die sich mit ungeteiltem Herzen dem Willen Gottes zur Verfügung stellt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Geheimnis Mariens, das Geheimnis ihres Lebens, das Magdsein vor Gott, die Bereitschaft, sich ganz in seinen Dienst zu stellen, ihre liebende Hingabe und die Ergebung, die rückhaltlose Ergebung in seinen göttlichen Willen. So wurde sie zur Mutter des göttlichen Wortes, so konnte das Wort in ihr Fleisch werden. Anselm von Canterbury, gestorben 1109, ruft im Blick auf diese einmalige Stellung Mariens in der Heilsgeschichte bewundernd aus: Wahrhaftig, der Herr ist mit dir, da der Herr dir die ganze Schöpfung mit seiner Person so sehr zur Schuldnerin gemacht hat. So dürfen wir also heute am heutigen Hochfest dankbar zu Maria aufschauen. Bitten wir unsere Mutter um ihre Fürsprache, dass auch wir der Gnade Gottes teilhaft werden, dass auch wir innerlich offen und bereit sind für die Einwohnung des Heiligen Geistes in unseren Herzen und so die Sünde immer weniger Macht über unser Leben gewinnt. Denn wenn in der Taufe auch die Erbsünde uns vergeben worden ist, so bleibt uns doch immer noch die Tendenz, die Neigung zur Sünde. Und damit sind wir zu einem lebenslangen Kampf verpflichtet. Aber in diesem Kampf sind wir nicht allein. Maria steht an unserer Seite. Und so richten sich unsere Augen heute fest auf unser großes Vorbild. Und wir wollen vertrauensvoll mit dem Tagesgebet der heutigen Festmesse zum Herrn beten. Mache uns frei von Sünden und erhalte uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen.
Wie schön glänzt die Sonne, wie hell leuchtet der Mond.
Pater Gregor Lenzen spricht heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb zum Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Mutter Gottes, Maria, Heiligtum des Heiligen Geistes. Zum Abschluss, Pater Gregor, möchten Sie noch fragen, wie Gott in unseren Herzen wirken kann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Mariens Herz ist unbefleckt und damit auch ungeteilt geblieben. Der Begriff Herz steht ja nicht nur für ein lebenswichtiges Organ in unserem Körper, sondern Herz steht im übertragenen Sinne auch für jene innere Mitte des Menschen, wo wichtige geistige Impulse aufgenommen bzw. ausgesandt werden. Und wir alle wissen, wie verwirrt und gespalten dieses unser menschliches Herz oft ist, weil es unter der Macht der Sünde steht. Nicht jedoch das Herz Mariens. Bewahrt vor jedem Makel der Erbschuld, blieb dieses Herz ungeteilt in der Liebe zu Gott und war von daher ganz bereit, das göttliche Wort aufzunehmen. Das unbefleckte Herz Mariens, könnte man sagen, war aus einem Guss. Maria, die unbefleckte Empfängnis, spiegelt in ihrem ganzen Sein eine Ganzheit wider, nach der wir anderen Geschöpfe uns nur sehnen können. Und deshalb ist sie für uns das schönste Vorbild und die beste Führerin auf den Wegen zur Heiligkeit. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Die Immaculata, die Unbefleckte, wird uns helfen, dass diese Verheißung der Bergpredigt auch in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Allerdings müssen wir bereit sein zu kämpfen. Das unverbesserliche Herz des Menschen bedarf immer wieder der Reinigung, das heißt der Hinwendung, der Bekehrung zu Gott. Der Weg, um von einem arglistigen, unverbesserlichen Herzen zu einem reinen Herzen zu gelangen, kann lang sein, kann ein ganzes Leben umfassen. Aber dieser Weg lohnt sich, wenn wir wie Maria immer wieder die Worte Gottes im Herzen erwägen, dann nimmt Gott das Herz von Stein aus unserer Brust und gibt uns ein Herz voll von seiner Liebe. Bemühen wir uns also mit der Hilfe Mariens um diese wahre Gottesliebe im Alltag. Sie, deren Leben ganz in Gott gegründet war, deren Herz ganz in Gott gegründet war, wird auch uns in unserer menschlichen Gebrochenheit helfen, damit Gott sein Werk in unseren Herzen tun kann.
Ja, vielen Dank, Pater Gregor Lenzen. Heute zum Hoffest der ohne Erbschuld empfangenen Maria, Mutter Gottes und Jungfrau. Maria, Heiligtum des Heiligen Geistes, so der Titel der Spiritualitätssendung heute hier. Und ich darf Sie ja auch noch für ein paar Minuten einladen, wenn Sie eine Frage haben, die Ihnen vielleicht unter den Nägeln brennen sozusagen, dann können Sie gerne zum Hörer greifen und uns jetzt auch noch erreichen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Ja, Sie haben uns das ja umfassend dargelegt von der geschichtlichen Situation, auch der damaligen Zeit, als dieses Dogma der Immaculata Conceptio formuliert wurde, 1854, und wie es dann eigentlich auch sich entwickelt hat, auch die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Pater Gregor, Sie haben auch gesagt, dass das gerne so durcheinander gebracht wird und vermischt wird, Maria ohne Erbsünde empfangen und Maria, die den Sohn Gottes als Jungfrau geboren hat, und dass da sich oft auch Missverständnisse einmischen, die natürlich ein bisschen auch auf der Hand liegen, weil sich ja auch der eine oder andere Kirchenvater das eine oder andere Mal so ausgelegt hat. Aber es geht ja hier nicht darum, dass sozusagen der Geschlechtsakt an sich deshalb irgendwie mit der Erbsünde gleichgestellt wird, was vielleicht ja manchem oder auch zu mancher Zeit nahe lag, sondern es geht hier eben genau eigentlich nicht um diese, auch nicht Geschlechts- oder Leibfeindlichkeit, oder?
Nein, darum geht es beim heutigen Festgeheimnis überhaupt nicht. Also das ist eben ein grundlegendes Missverständnis, wenn es auch um den Begriff oder das Adjektiv unbefleckt geht. Da geht es nicht in erster Linie um das Geschlechtliche, sondern, oder dass Sexualität, Geschlechtlichkeit etwas Schmutziges wäre zum Beispiel, überhaupt nicht. Nein, ich denke, es ist aus meinen Ausführungen deutlich geworden, dass es hier um das Bewahrtsein vor der Sünde und damit vor dem Ungehorsam gegenüber Gott geht. Ja. Sünde ist grundsätzlich einmal Trennung von Gott und eine Widersetzlichkeit gegen seinen Willen. Um diese Ebene, um diese geistige Ebene geht es. Und da ist Maria einfach von Anbeginn ihrer Existenz an bewahrt geblieben vor dieser Befleckung durch die Sünde, durch diesen Ungehorsam gegenüber Gott. Sie ist heilig und gerecht geblieben, so wie Gott sich den Menschen ursprünglich gedacht hat. Um diese Ebene geht es. Es geht auch nicht darum, wie Sie es ja auch schon unterstrichen haben, um die Jungfrauengeburt, dass Maria jungfräulich empfangen und jungfräulich geboren hat, Jesus geboren hat. Das ist wieder ein anderes Geheimnis. Als Braut des Heiligen Geistes, dass Gott in ihr sein göttliches Leben gezeugt hat. Auch darum geht es bei der unbefleckten Empfängnis im strengen Sinne jetzt nicht, ja, sondern es geht um den Anbeginn der Existenz Mariens.
Da möchte ich jetzt gleich noch eine Hörerin zu Wort kommen lassen. Es hat sich gemeldet, Frau Kellam, mit der bin ich jetzt verbunden. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott. Pastor, ich weiß vom Lesen her, dass alle Gnaden gehen durch die Hände Mariens. Das hat die Ligori gesagt und Bernhard von Clairvaux. Ich habe keine Probleme damit, aber wenn ich das erklären müsste, würde ich ein Problem haben.
Ja, wir nennen Maria Mittlerin aller Gnaden. Aber die Gnade kommt natürlich von Gott, das ist klar. Ja? Gott ist der Quell der Gnade. Maria, wenn wir sie als Mittlerin bezeichnen, dann sehen wir sie in ihrer Beziehung zu ihrem Sohn. Dann sehen wir sie als diejenige, die für uns Menschen Eintritt bei ihrem Sohn an Gottes Thron. Wir sehen sie als Fürbitterin für die Menschheit, die also die Anliegen der Menschen zu Gott hinträgt, gleichsam sie hinhält. Und insofern können wir sie als Mittlerin der Gnaden bezeichnen. Ja, aber das darf nicht verwischen, dass Gott natürlich die Quelle und der Ursprung der Gnade ist und allein derjenige ist, der die Gnade auch schenkt.
Dankeschön, Frau Keller. Und weiter geht's nach Altbach in Tirol. Und dort bin ich mit Frau Lederer verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ganz herzlichen Dank. Sie haben alles so deutlich und klar gesagt. Ich bin ganz glücklich. Also wir Christen sollten eigentlich nicht immer wieder fragen, warum und weshalb und so. Staunen, lernen, was Gott bei uns bereitet hat in jeder Hinsicht. Und dass der, wie Sie schon gesagt haben, der Mensch war so gedacht gewesen, wie Maria dann geschaffen worden ist, um uns die Erlösung ermöglichen. Und wissen Sie, was ich noch gern sagen möchte? Dass das geflügelte Wort Maria mit dem Kinderlieb, das wird immer gesagt. Und mir fällt beim Beten oft auf, die Mutter Gottes hat das selber nicht gesagt, aber sie hat gesagt, Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns diese Anrufungen. Oder Königin des Friedens, bitte für uns. Oder in Afrika, mir fällt hustig der Name, Gott, ja, der Name der Mutter des Wortes, dass man dieses wieder bewusst wird, was Maria Gott uns durch Maria diese Fürbittende geschenkt hat. Und wissen, was mir noch lautet, dass die Loretanische Litanei, dass man wieder neu entdecken. Ja. Papst Benedikt in der Nacht betet manchmal, wenn er rausgeht und ganz betet noch die Loretanische Litanei, das freut mich immer.
Ja.
Dafür haben sie mir auch immer gebetet. In mir ist das geläufig noch. Na, ganz herzlichen Dank.
Was da geht's gut.
Ja. Ja. Danke, Frau Lederer. Alles Gute und Wiederhören nach Altbach in Tirol. Ja, Pater Gregor, Sie haben ja auch noch gesagt oder hervorgehoben, Maria, das ist die Würdige, damit sie dem, ja Gott praktisch, dem himmlischen Bräutigam im Heiligen Geist eine würdige Wohnung sein kann oder eben dann dem Sohn, dass dieses Neue nicht im Alten wurzeln darf und dass es auch deshalb wichtig ist, dass sie eben ohne diese Wurzel dieser alten Erbschuld, dieses neue Geheimnis beginnt sozusagen.
Ja, genau. Also Gott teilt sein göttliches Leben mit. Er ist derjenige, der das göttliche Leben in einem Menschen zeugt. Und auf ganz besondere Weise hat es natürlich in Maria gezeugt durch den Heiligen Geist. Den Sohn gezeugt, der natürlich keinen irdischen Vater haben konnte. Das ist an sich völlig klar, dass Gott nur also durch den Geist sein göttliches Leben mitteilt. Und Maria hat das aufgenommen in einer Haltung der Offenheit, des Glaubens, des Gehorsams, der rückhaltlosen Hingabe. Sie war das Gefäß des Heiligen Geistes, gleichsam die würdige Wohnung eben, in der das Wort Fleisch werden konnte. Aber sie hat das Ja dazu, dass das geschehen konnte, in Freiheit gesagt. Das müssen wir auch festhalten. Und von daher ist auch immer wieder der Glaube Mariens, ihr Glaubensgehorsam, so beispielhaft für uns alle. Also Gott zeugt sein Leben durch den Geist und das gilt für uns alle, wenn es darum geht, dass, wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus und in mir. Wenn also Christus in mir Gestalt annehmen soll, wenn Christus in mir geboren werden soll, in meiner Seele, in meinem Herzen, dann geschieht das auch von Gott her durch den Heiligen Geist. Aber es kann nur geschehen, wenn ich die Haltung Mariens annehme, wenn ich eine marianische Haltung annehme, wenn ich mich in der Weise dann auch mit Maria und ihrem Fiat verbinde, dann kann das Wort auch in mir Fleisch werden und Gestalt annehmen in meinem Leben.
Ja, dann möchte ich Sie zum Abschluss doch auch in diesem Sinne und diesem Anliegen, ja, mit dieser Bitte, diese marianische Haltung, sich da hineinzuschwingen, das zu erkennen, das anzunehmen und auch um die Gnade dazu bitten, um Ihren abschließenden Segen bitten, Pater Gregor.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der unbefleckt empfangenen Gottesmutter, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Sie sind dort Provinzial der Passionisten in Süddeutschland und Österreich. Vielen Dank, dass Sie sich heute Rede und Antwort gestanden haben, sozusagen zu diesem nicht leichten Thema Maria Immaculata Conception im heutigen Hochfest, das wir heute einen Tag später feiern nach dem gestrigen Adventssonntag. Und alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Hier geht es dann gleich weiter mit dem Rosenkranz. Da sind Sie auch herzlich eingeladen, mitzubeten. Und wenn Sie möchten, dann schalten Sie doch auch morgen wieder in der Spiritualität ein. Dann geht es um die heilende Begegnung mit Jesus, mit Schwester Petra Grünert, ein weiterer Teil in dieser Reihe. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag. Es verabschiedet sich hier am Mikrofon Anjuta Engert.